Mauersegel.
Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu unserem wöchentlichen Kaffeeklatsch Mauersegeln rund um das Thema Gefängnis. Mit mir Sani W. aus der JVA Chemnitz.
Auch ein herzlich willkommen von mir zu unserem Gespräch über die Mauern aus dem Studio von Radio T. Herzlich willkommen zu Mauersegeln. Heute geht es bei uns um das Thema Strafe. Dafür haben wir in Vorbereitung einen Text gelesen von der Gruppe Gegenbilder, der heißt Autonomie und Kooperation und dazu das Kapitel Alternativen zu Strafe und Knast. Wie ihr schon bemerkt habt, sind wir ein knastkritischer Podcast und wollen so ein bisschen darstellen, warum Gefängnis keinen Sinn macht und was es auch mit unserer Gesellschaft zu tun hat und haben uns heute auch dafür einen Gast eingeladen und zwar Tim. Tim, der auch schon eine Zeit lang im Jugendknast saß.
Ja, hallo liebe Zuhörende, mein Name ist Tim. Ich fand mich vor 10 Monaten in einer Jugendstrafanstalt aufgrund einer Haftstrafe, die 2 Jahre war, vorher auf Bewährung ausgesetzt war, wegen gemeinschaftlichen schweren Raubes. War aktiv in der Gefangenengewerkschaft und werde euch heute ein bisschen was über meine Erfahrungen erzählen und vielleicht kommen wir auf Einzelheiten noch im Laufe des Interviews zu sprechen.
Wie immer am Start ist auf jeden Fall auch Sunny. Du sitzt gerade in der JVA Chemnitz. Bevor wir jetzt gleich starten, ganz kurz noch zum Thema Strafe als so Bestandteil unserer Gesellschaft, wie die funktioniert. Als so kurzen Überblick von diesem Text, den wir gelesen haben. Strafe wird eingesetzt, um normabweichendes, also unerwünschtes Verhalten präventiv schon zu behandeln, dass Menschen Angst haben vor Strafe und sich dementsprechend anders verhalten. Sie soll halt auch eben Genugtuung bringen für das Opfer und gewaltvolles Verhalten verhindern, auch die Gesellschaft schützen und Normen festlegen und natürlich auch die Herrschaft aufrechterhalten, wie sie derzeit funktioniert. Mich würde da voll interessieren, jetzt mal zu diesen Thesen, dass die Angst vor der Strafe das Begehen von Straftaten, sogenannten oder eben normabweichenden Verhalten verhindern soll. Inwiefern hat euch das Wissen oder auch die Angst davor, bestraft zu werden, beeinflusst, als ihr eure sogenannten Straftaten begangen habt?
Das Wissen war ja natürlich auf jeden Fall da, dass es Strafe geben kann und dementsprechend man hat sich irgendwie darauf vorbereitet, sozusagen Vorkehrungen getroffen, damit das nicht passiert. Also es hat jetzt nicht viel verändert, weil es ist zu kalkulieren ein Risiko gewesen.
Ihr habt das Risiko in Kauf genommen, also mit dem Wissen, dass da gegebenenfalls auch Gefängnisstrafe droht oder Geldstrafe, habt ihr das trotzdem gemacht?
Ja, wir waren auch in einer gewissen Notsituation, weswegen wir zusammen damals als Jugendliche gemeinschaftlichen schweren Raub begangen haben. Und dementsprechend standen wir ein bisschen mit dem Rücken an der Wand. Für uns war so, dann sitzen wir die Zeit halt ab.
Und Sunny, willst du mal noch mal kurz erzählen, inwiefern das bei dir einen Einfluss hatte, das Wissen um die Strafe, die gegebenenfalls folgen kann oder was es mit dir gemacht hat?
Ganz früher, wo ich mit den Straftaten angefangen habe, man muss dazu wissen, dass ich mit diesen Bestellen angefangen habe, als ich 12 Jahre alt war, hatte ich das Wissen noch nicht, dass es Konsequenzen mit sich zieht, also im Sinne von Strafen. Weil es wurde ja bei mir zu Hause halt geduldet, wenn nicht sogar gefördert. Später, wo ich dann das erste Mal polizeiliche Briefe oder halt auch die erste Gerichtsverhandlung hatte, wusste ich natürlich, dass es dann Strafe mit sich ziehen wird. Und ich bin aber ganz ehrlich, ich habe das dann einfach immer halt ausgeblendet. Also das Bewusstsein, das kam dann meistens nach den Straftaten. Und natürlich hatte ich dann eine schreckliche Angst halt davor, ne? Aber es hat mich trotz allem nicht dran gehindert, das Ganze halt weiterzutreiben.
Du hast auch mal erzählt, dass du in der Zeit, wo du noch nicht gefasst wurdest, aber die Straftat schon begangen hast, also dass das einen krassen Einfluss auf dein Leben hatte, in was für einer Angst du da auch gelebt hast, was das für Konsequenzen haben kann. Kannst du dazu noch mal kurz was sagen?
War halt natürlich immer ein zitternder Gang zum Briefkasten. Ist da jetzt wieder ein Polizeibrief oder sogar ein Gerichtsbrief? Oder wenn die Polizei vorbeigefahren ist, hatte ich natürlich immer Angst, dass die kommen zur Hausdurchsuchung oder gar mich halt festnehmen werden.
Also kann man, denke ich, schon sagen, dass diese Angst vor Strafe dann auch so wahrscheinlich omnipräsent ist und man sie entweder in Kauf nimmt aufgrund von der eigenen prekären Situation oder einfach auch teilweise nicht drum weiß, was für eine Strafe da einem droht.
Das war zwar so unsere Herangehensweise, bevor wir sozusagen die Straftat begangen haben, doch nach Begehung der Straftat haben wir dann auch sozusagen erst gemerkt, was Strafe auch richtig heißt. Im Sinne von, im Rahmen des Ermittlungsverfahrens wurden wir halt, also muss man sich vorstellen, wir waren Jugendliche und wir wurden halt observiert. Mit einem großen Aufwand, weil wir haben einen Kunsthandel- und Antiquitätenladen ausgeraubt. Man ist halt davon ausgegangen, dass wir sowas nochmal machen. Und das kriegt man nicht immer mit, aber man kann das mitbekommen. Und wenn man das mitbekommt, ist es sehr erschreckend. Es ist ein krasser Druck. Und später musste das natürlich auch offengelegt werden, dass sie das gemacht haben und so natürlich auch an Informationen gelangt sind. Genau, das war auf jeden Fall ein krasser psychischer Druck auch.
Voll gut, dass du das nochmal sagst, so als auch Anknüpfungspunkt zum Thema, wer wird eigentlich bestraft und warum. Also was ja auch bestraft wird, ist auch in der Ideologie der Norm oder des Systems sozusagen, also was als gut und was als böse verstanden wird. Also auch eben, also Enteignung von Banken oder irgendwie sonst was, dass es halt eben im Strafprozess verurteilt wird. Und in diesem Text kam eben noch vor, dass Bestrafung auch als Selbstzweck dient, weil im Strafprozess weder TäterIn noch Opfer geholfen wird, also weder TäterIn irgendwie zur Veränderung des Verhaltens, was ja auch vielleicht ihr dann nochmal nachher aus dem Knast heraus aus der Erfahrung erzählen könnt, noch, dass es dem Opfer irgendwie Schutz bietet. Deswegen fände ich es auch da nochmal spannend drauf zu schauen, der sogenannte Strafprozess, der entscheidet dann über deine Strafe. Da soll die Wahrheit irgendwie herausgefunden werden, was dann als Strafe angemessen ist, so diese Gottesinstanz von ja, RichterInnen und irgendwie StaatsanwältInnen und so weiter. Wie habt ihr in diesem Kontext euren Strafprozess erlebt?
Also für mich war der Strafprozess immer an sich ein extrem großstadiertes Schauspiel, um Macht zu demonstrieren, mit einem extrem hohen psychischen Druck auch verbunden. Weil man muss sich das dann halt so vorstellen, dass man sich seelisch nackig machen muss vor wildfremden Menschen. Mir als Frau, der halt auch sexuelle Übergriffe passiert sind, das hauptsächlich dann auch vor Männern. Meistens sind es halt bei Gerichten wirklich männliche Mitarbeiter, also es hat es nicht unbedingt leichter gemacht. Und ich hatte immer das Gefühl, dass so gar nicht so das Warum eine Rolle gespielt hat. Also warum habe ich das gemacht? Also das war, wenn dann eher so Nebengeschichte. Also das stand eigentlich von vornherein schon weg, dass ich schwer kriminell bin und weggesperrt gehöre und die Gesellschaft müsse ja von mir geschützt werden und ein großes Schauspiel auf jeden Fall. Und das ist überhaupt nicht irgendwie dran gegliedert, wie du es auch gerade schon gesagt hast, da irgendwie Opfer und oder Täter da irgendwie auch zu unterstützen. Man wird ja jetzt nicht Täter über Nacht, also man steht nicht früh auf und so, sondern das rührt ja irgendwo her. Es hat ja irgendwo seinen Ursprung oder seinen Grund, der halt vielleicht auch nicht für jeden nachvollziehbar ist, natürlich.
Zu dem Strafprozess würde ich gern vorher, weil ich nicht so viel Positives dazu zu erwähnen habe, eine positive Sache erwähnen. In der Jugendstrafe gibt es die Jugendgerichtshilfe und dort sind öfters auch ganz stabile Menschen mit dabei. Die haben den Auftrag sozusagen, das, was passiert ist, in einen gesellschaftlichen Kontext zu setzen, zum Zwecke der besseren Nachvollziehbarkeit, was so an und für sich im ganzen Prozess nicht der Sinn der Sache ist. Der Sinn der Sache ist ja, der Straftat auf den Grund zu fühlen, wie ist das passiert genau und was ist genau passiert und halt ne, so ein bisschen analytisch, sag ich mal, aber halt im Sinne von der Tatausführung und nicht die Hintergründe. Ich denke, ich kann einfach nur von meiner Wahrnehmung auch wenn ich auf der, sag ich mal, anderen Seite der Anklagebank saß, sagen, dass es für die Opfer auch nicht leicht war, ne? Also es ist keine Hilfe für uns selber. Für uns war es auch eine krasse Machtdemonstration, also und eine Farce. Das Versagen liegt auf einer ganz anderen Seite, wenn Menschen Grund haben, solche Sachen zu machen.
In unserem Vorgespräch hast du auch schon mal gemeint, dass du so den Aspekt der Individualisierung im Strafprozess auch so krass wahrgenommen hast. Kannst du noch mal kurz erklären, was du mit Individualisierung im Strafprozess genau meinst und was du daran vielleicht kritisierst?
Was ich meine ist, ja, also auch so mit diesem in Kontext setzen, also ich glaube, man muss dazu verstehen, irgendwie die andere Seite sozusagen, die ganz oben sitzt in einem Strafprozess, hohe Gericht sozusagen und die Staatsanwaltschaft. Das Problem ist, die haben eine sehr alte Ideologie, das weiß ich heute, und für die Menschen sozusagen, für viele dieser Menschen ist Kriminalität, das liegt in den Genen, so eine ganz alte Masche sozusagen. Du wirst kriminell geboren und du wirst nicht durch die Gesellschaft kriminell. Und was ich meine mit individualisieren ist irgendwie, du wirst als Individuum sozusagen genommen und dir wird gesagt, du bist ein Straftäter, eine Straftäterin, aber es wird nicht in den Kontext gesetzt. Also die äußeren Einflüsse, die ja auf mich einwirken und auf mein Gegenüber einwirken.
Genau, ich glaube, diese Individualisierung ist auch so ein Herrschaftsinstrument, um so strukturelle Probleme auch zu verschleiern. Und was auch in diesem Text geschrieben war, ist ja, dass Strafe auch verharmlost, also die Tat dahinter zum Beispiel. Also wenn jetzt eine Person beispielsweise weggesperrt wird oder isoliert wird, wird das halt als Strafe betitelt, aber verdeckt vielleicht, was das für eine krasse Auswirkung auf die Person hat. Also so wird durch so staatlichen Sprech irgendwie verschleiert, welche krassen Gewaltakte auch das dann den Menschen entgegenbringt, dieses bestraft zu werden. Vielleicht um nochmal darauf genauer zu schauen, also auf den Schritt jetzt weiter. Wir haben darüber gesprochen, wie das war, Straftaten zu begehen, Anführungszeichen mit dem Wissen bestraft zu werden, wie eure Strafprozesse waren, wie ihr da das wahrgenommen habt und vielleicht jetzt nochmal zu gucken, was passiert dann danach, also was passiert dann im Gefängnis. Dafür nochmal ein paar Facts, die auch aus diesem Text sind, so zum Thema, wen schützen eigentlich die Strafgesetze, wer wird eigentlich bestraft, und da stand drin, dass eben nur 23% der Strafparagraphen sich tatsächlich um eindeutige Gewalttaten gegen Menschen richten, also dass sozusagen die meisten kriminalisierten Menschen gar nicht irgendwie übelste MörderInnen oder VergewaltigerInnen sind oder so, sondern halt überwiegend eigentlich Drogendelikte, Eigentumsdelikte bestraft werden oder irgendwie eben auch antistaatliches Verhalten, also Gesetze, die den Staat und die öffentliche Ordnung schützen und aufrechterhalten sollen. Dementsprechend, Sunny, vielleicht dann gleich an dich. Du sitzt in der JVA Chemnitz im Frauenknast. Gerade bei Frauen ist nochmal eine andere Betroffenheit, weil da auch statistisch festgehalten wurde, dass vor allem halt eben Eigentums- und Drogendelikte eine Rolle spielen. Und du bist bestraft mit über 7 Jahren Knast. Das ist eine unheimlich, unheimlich lange Zeit, wenn man sich vorstellt dagegen, dass zum Beispiel Menschen hier vom rechten Plenum aus Chemnitz oder irgendwie Terrorgruppe Freital, NSU 2.0 und so weiter halt dann 2-3 Jahre bekommen und du da irgendwie als Mutter auch noch im Gefängnis 7 Jahre festsitzt für Betrugsdelikte. Ja, um da jetzt den Bogen zu spannen, das Gefängnis ist ein super stark autoritär geprägter Ort und es wird auch einfach gesagt, ne, umso härter der Ort ist, umso stärker da Belohnungs- und Bestrafungssysteme funktionieren, umso stärker sind die Hierarchien und umso gewaltförmiger wird halt eigentlich das Verhalten von den Leuten. Kannst du ein bisschen erzählen über die Hierarchien im Gefängnis, wie da so mit Belohnung und Bestrafung umgegangen wird, Sunny?
Also es gibt schon sehr starke Gruppen in der JVA an sich auf jeden Fall. Und ich sag mal so, also die Hierarchie ist eigentlich so hauptsächlich halt gebaut. So jemand, der schön die Klappe hält über alles, was hier drinnen schief läuft oder was mit einem passiert, der bekommt halt relativ schnell Belohnungen, indem er halt vollzugsintern weiterkommt, gute Stellungnahmen dementsprechend bekommt. Und wenn es dann Menschen gibt, die sich halt aber auch gegen das System auflehnen, die ihre Klappe aufmachen, wie zum Beispiel meine Wenigkeit, da werden dann halt lapidare Sachen zum Beispiel genommen. Bestes Beispiel jetzt vor kurzem, mein Waschbecken war kaputt und ich hatte selbst dann mehrfach gemeldet, mehrfach war auch der Hausmeisterservice da, hatte versucht, das zu reparieren. Das ist dann wieder kaputt gegangen. Ich habe es dann selber versucht zu reparieren, weil ich auch den Kanal voll hatte, ständig irgendwie mich dann anpöbeln zu lassen. Ich habe es leider kaputt repariert. Das Ende vom Lied, ich musste dann deswegen Schadensersatz bezahlen. Und das sind halt so ganz lapidare Sachen oder Möbel, die bei mir schon seit Ewigkeiten lose sind, die ich damals auch gemeldet habe, dass die lose sind, haben jetzt wahrscheinlich negative Konsequenzen für mich, ne? Und daran merkt man halt auch schon diese absolute Hierarchie halt hier drin.
Ja, dass du auch so absoluten Gehorsam lernen musst, ne? Dass du halt dich voll unterwerfen musst unter der Willkür auch der Repression der BeamtInnen da drin.
Das wird mir eigentlich, und so geht es aber auch nicht nur mir, also ich kenne da ein paar Leute, denen es da ähnlich geht wie mir, weil sie halt einfach die Klappe aufmachen oder aufgemacht haben. Eine davon ist mittlerweile auch schon entlassen. Wir sitzen am längeren Hebel und das wird halt immer wieder aufs Schöne halt versucht, uns zu demonstrieren und uns da irgendwie dem Ganzen ja unterwerfen zu müssen.
Noch eine Frage an dich, bevor es gleich weiter mit Tim geht. Auch die Hierarchien untereinander würden, glaube ich, mich nochmal interessieren, inwiefern diese autoritäre Umgebung dann sich halt auch voll auf die InsassInnen abfärbt, ne? Weil man da auch gar kein anderes Verhalten um sich herum sieht. Also hat das auch was mit dir gemacht zum Beispiel oder wie erlebst du das?
Also ich versuche mich da immer sehr gut davon halt abzukapseln. Natürlich gibt es hier drin sehr starke dominante Gruppen auch, sag ich mal in Anführungszeichen immer irgendwo einen Redelsführer gibt, was halt meistens auch sehr starke Persönlichkeiten sind, die dann halt, sag ich mal, immer so ihr Gefolge haben, was halt meistens daraus besteht, die halt eben nicht so eine starke Persönlichkeit haben, aber auch nicht alleine stehen wollen. Man bekommt es hier drinnen ja auch so ein bisschen vorgelebt von den Bediensteten. Also ich möchte ja jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, muss ich auch dazu sagen, weil es gibt auch viele, die wirklich menschlich sind und die auch einen menschlichen Umgang mit einem hegen und pflegen. Aber ich muss schon sagen, der Großteil lässt einem spüren, wo wir sind, was wir in denen ihren Augen wert sind, was natürlich auch andere Gefangene mitbekommen und im Endeffekt dasselbe wiederum mit Gefangenen hier machen, ne? Indem sie so unterdrücken, von Erpressen bis Gewaltandrohungen, bis Gewaltausübungen, da reicht manchmal ein schiefer Blick.
Und Tim, wie hast du das im Jugendknast erlebt? Wie waren da die Hierarchien untereinander oder auch zwischen Gefangenen und Bediensteten?
Der Knast ist ja so hierarchisch organisiert, ganz oben sitzt die Anstaltsleitung, danach sind die Vollzugsleiter, dann die Abteilungsleiter, Dienstgruppenleiter und wie die heißen so, ne? Also es ist ja so von oben nach unten und also ich habe das so erlebt, Da war es so ein bisschen komisch, da gab es so eine Gemeinschaftsküche, aber das kann ich auch nur von der Aufnahmeabteilung sagen. Jedenfalls standen da zwei Tische extra und einmal so eine Reihe. Und an den zwei, da saßen sozusagen die Hausarbeiter. Und die Hausarbeiter, das sind Gefangene, die haben den meisten Kontakt zu Beamten. Die putzen die Beamtenklos, die machen so die Piste sauber, die machen Essensausgabe, das sind so deren Aufgaben. Es war anderen Gefangenen untersagt, sich dorthin zu setzen, weil es ist der Platz der Hausarbeiter. Ich hatte mal da eine Diskussion dann mit einer Beamtin und die meinte, dass das auch so seinen Sinn und Zweck hat, weil das die Hausarbeiter sind und das sind nicht einfache Gefangene. Die sind nicht wie du, hat sie gesagt. Die haben da ihren Extraplatz. Und wenn man sich dann anguckt, dass die so ein bisschen der verlängerte Arm der Beamten sind oder so benutzt werden auch von Beamten, ne? Also jetzt nicht alle Hausarbeiterinnen und Hausarbeiter in Gefängnissen, aber da zum Beispiel speziell in der Aufnahmeabteilung war das so, als ich da war. Dann ja, macht das natürlich auch einfach Sinn aus Sicht des Gefängnisses, das so zu machen und da so die Finger im Spiel zu haben. Und das geht dann aber weiter, weil, also ich war ja nicht nur da, dann von der Aufnahmeabteilung geht es weiter in die richtige Vollzugsabteilung und da war dann so, dass eben die Gefangene, die, was Sandra auch meinte, also du wirst halt eingeteilt im Knast, das muss man glaube ich dazu sagen, in durchsetzungsfähig und nicht durchsetzungsfähig. Das ist eine Kategorie, in der dich die Psychologinnen, der psychologische Dienst des Gefängnisses einteilt. Das Raster machen sie sich auch zu nutzen, weil die durchsetzungsfähigen Leute werden nämlich auch dazu benutzt, der verlängerte Arm der Beamten zu sein. Also Leute, die sozusagen, was Sandra meinte, die andere unterdrücken und denen, sag ich mal, den Einkauf so ein bisschen wegnehmen, so Tabak wegnehmen oder so Sachen. Das sind auch noch die, die angesprochen werden, also von Beamtenseite, ey, sorg mal dafür, dass deine Piste ruhig bleibt und dann so unter der Hand, ohne dass das jemals so richtig ausgesprochen wurde, die sind mal länger offen, die dürfen mal den Garten bewirtschaften, so am Wochenende, wenn alle anderen zu sind, die dürfen mal länger ans Telefon. Also ein freiwilliger Gitarrenlehrer, der über den Pfarrerdienst reingekommen ist ins Gefängnis, der hat das mal ganz schön gesagt. Der hat gesagt, das ist doch hier ein ganz, 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 ganz bestimmter Schlag an Menschen, der hier arbeitet. Klar, ohne jetzt alle über einen Kamm scheren zu wollen, aber gewisse Menschen mit krassen Machtmotiven sind da schon vorhanden und in dieser Dienststelle, Dienstzimmer, wie man das nennt, wo die Zugriff haben auf Strom und so von den ganzen Zellen, was ja auch Strafen sind, sozusagen Steckdosenentzug und sowas, die haben ja auch eine ganz krasse Macht und die fühlen sich manchmal einfach wie Gott.
Ja, das ist auch, was ja in vielen so Experimenten eben belegt wurde, dass wenn Leuten halt so eine Macht zugeschrieben wird, dass die dann halt auch irgendwann annehmen und auch zum Piesacken und so demütigen und so weiter tendieren. Und vor allem finde ich auch spannend, ihr beide seid ja auch so Beispiele dafür, dass trotz so einer üblen, harten, emotionslosen und eben strafvollen Umgebung wie einem Knast es möglich sein kann, solidarisch zu sein oder solidarisch zu bleiben und sich nicht so komplett davon vereinnahmen zu lassen. Da würde ich voll gerne nochmal von euch hören. Also auch weil wir ja alle den Anspruch haben, irgendwie eine andere Welt zu leben und aufzubauen. Inwiefern kann man solidarisch sein im Gefängnis? Also Sunny, vielleicht erstmal an dich, weil du gerade noch sitzt und da, glaube ich, auch total viel immer wieder Aktionen und Situationen erlebst, wo du da auch an deine Grenzen kommst, oder?
Also das auf jeden Fall. Also ich werde auf jeden Fall mein solidarisches Denken beibehalten und ich werde auch mein Denken beibehalten, dass nicht jeder Mensch gleich ist. Auch wenn mich das schon ganz, ganz viele Lehrstunden hier drinne gekostet hat. Also ich habe schon ganz vielen Menschen geholfen oder versucht, mit meinen Mitteln halt zu helfen und habe dafür schon ganz, ganz arg oft einen gehörigsten, Entschuldigung für den Ausdruck, Arschtritt bekommen im Nachhinein. Ich denke halt immer, dass ich noch in einer relativ, also für Knastverhältnisse sehr guten Position bin, dass ich ganz, ganz viele und tolle Menschen habe, die mich unterstützen in jeglicher Art und Weise. Ganz viele Menschen hier drinne haben das halt immer nicht. Und von der Seite her versuche ich halt immer, das, was mir zugutekommt, da irgendwo auch weiterzugeben oder auch mein Wissen halt einfach zu teilen und Menschen halt damit halt zu helfen. Es ist halt bloß ganz einfach halt total schwierig, weil es halt einfach ein gruseliger Ort halt an sich ist, wo ganz, ganz viele verschiedene Menschen mit ganz verschiedenen Charakteren und Mentalitäten aufeinandertreffen und halt auch ganz viel versucht wird, da halt immer in Riegel halt vorzuschieben. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch erst die Tage wieder erfahren, dass Bedienstete oder ja sogar höhere Instanzen hier drinnen halt vor den Umgang mit mir warnen. So wortwörtlich wurde zu einer gesagt, wenn sie Wert drauf legt, hier drinnen weiterzukommen, sollte lieber den Kontakt zu mir einstellen. Macht es mir dann halt nicht einfacher, da irgendwie solidarisch dann manchmal halt zu sein.
Ja, das zum Beispiel, um da vielleicht gleich mal anzuknüpfen, das hatte ich auch. Genau das Gleiche. Also durch das, ne, öffentlich Machen von Missständen hinter Gittern landet man natürlich auf dem Radar. Dadurch, dass ich auch Post bekommen habe und so, weil ich vorher dann schon politisch organisiert war und so und ich ja auf Bewährung war und dann Bewährungswiderruf bekommen bekommen habe, sind mir sowieso auf den Leim gegangen, sag ich mal so, ja. Zwei Leute, die mir das unabhängig voneinander erzählt haben, mit denen ich mich ein bisschen besser verstanden habe, da, beide jeweils kurz vor ihrer Entlassung haben zu mir gesagt, Alter, bleib locker, mach hier keinen Stress mit der Abteilungsleiterin. Also es gibt Leute, die haben sich ganz krass zu mir verhalten, die wollten auf Teufel komm raus, sich mit mir prügeln oder auch unabhängig von, also weiß ich nicht, also es lag nicht nur am Zeckending. Ja, naja, auf jeden Fall haben die mir gesagt, die hat eine Ansage gestartet, wer so und so mit dem ist. Wer einfach nicht korrekt mit mir ist, der kriegt längere Zeiten am Telefon. Oder es gibt halt so Freizeitmaßnahmen, das heißt dann, dass die Tür länger offen ist sozusagen. Ne? Du kannst länger ans Telefon, kannst mal in die Küche länger mit anderen Karten spielen. Sowas kann ich genau auf jeden Fall auch bestätigen. Ich kann es nicht anders sagen, als alleine diesen Schlüssel zu hören, das ist jedes Mal Gewalt. In diesem gewalttätigen Kontext, wo dann fast jeder gewalttätig wird, also auch die Mitgefangenen. Dieser ganze Ort ist eigentlich ein großer Topf an Gewalt. Da ist es einfach voll schwer, solidarisch zu sein, weil du kannst mit Leuten teilen, aber der Knast, der holt halt auf Beamtenseite und auf Gefangenenseite, der holt das Niederste aus den Menschen raus. Das schafft dieser Ort. Deswegen ist es voll schwer, aber es ist möglich. Es ist möglich, wenn man halt auch ein Netz hat draußen, das einen irgendwie auffängt, das dir schreibt, das ans Telefon geht, sich um deine Belange sorgt. Wenn es Solidarität von draußen gibt, dann ist es auch viel leichter drinnen solidarisch zu sein. Deswegen auch die Leute, die draußen immer da sind, die machen einen ganz, ganz großen Teil, auch wenn sie immer denken, sie machen nicht viel, sie machen ganz, ganz viel.
Ja, ich würde da gerne nochmal anknüpfen und auch nochmal unterstreichen, warum diese Sendung, diese Auseinandersetzung mit Gefängnis so unfassbar wichtig ist, weil ja ihr beide, also wie die Hörerinnenschaft gerade mitschneiden konnte, bestraft wurdet im Gefängnis, also in eurer Strafe nochmal eine weitere Strafe bekommen habt, Strafen sogar, weil ihr angefangen habt, Öffentlichkeitsarbeit über die Zustände zu machen und euch auch teilweise verbündet habt mit anderen Gefangenen, um eure Rechte zum Beispiel zu erkämpfen. Und man muss auch nochmal ganz klar sagen, dass unsere Gesellschaft darauf fußt, dass wir Knäste haben, die als Höchstform der Strafe gelten und die immer als drohende Angst, begehst du eine Straftat oder weichst du von Norm ab, mit im Hintergrund stehen. Also das nochmal klar zu machen, was das mit Menschen macht, die da im Gefängnis sind. Und wir haben auch schon Sendungen gemacht, wo ihr nochmal nachhören könnt, warum Gefängnis halt auf jeden Fall nicht hilft. Wir haben eine Sendung zu dem Phänomen der WiederkehrerInnen, also von Leuten, die im Gefängnis waren und auf jeden Fall nach ein paar Jahren wieder zurückgekommen sind, manchmal schon nach Monaten, was Sunny auch schon oft erzählt hat, dass sie in ihrer ganzen Haftzeit schon so viele Leute wieder getroffen hat, die einfach immer wieder ins Gefängnis kommen, weil Gefängnis absolut keine Hilfe ist, sondern vor allem gewaltförmiges Verhalten einfach fördert an einem Ort, wo kaum Solidarität möglich ist oder schwer möglich ist. Um zum Ende zu kommen, weil wir, glaube ich, hier ewig lang weiterreden könnten, um zum Ende zu kommen zum Thema Strafe nochmal. Tim, du bist jetzt auch schon ein Weilchen raus aus dem Knast. Wo begegnet dir denn das Thema Strafe außerhalb? Also in welchen gesellschaftlichen Strukturen kannst du das erleben? Oder kannst du das noch erleben?
Ich habe es auch vorher schon erlebt. Ich würde sagen, dass ich väterlich also konservativ erzogen wurde und dementsprechend spielte Strafe immer eine Rolle. Also auf Fehlverhalten, normabweichendes Verhalten folgte dann immer Strafe. Also ich denke, bei sehr konservativen Familien wird das vorkommen, wo ich das sehe. Ich glaube, es werden bestimmt auch Menschen so aus dem Spektrum zuhören. Also es ist halt das Jobcenter, die sind so die erste Anlaufstelle. Ich hatte Glück. Die haben mich jetzt nicht so stigmatisiert, aber andere Stellen, die sind da sehr, ja, stigmatisieren halt, fragen dich dann so Sachen wie, was willst du denn eigentlich machen, so, ne? Bist doch ein Knacki. Und selbst irgendwie in linken Kreisen bist du ja dann irgendwie der Kumpel mit dem Straßenabitur und was da so original irgendwie Leute, die das in deinem Anwesen so sagen. Und klar, man hat eine Macke deswegen, ne, aber Leute identifizieren dich, deine Person, nur mit diesem Ort. Das ist doch schwer, so Familie. Meine Oma, sie war Volkspolizistin bei der Kripo, damals in der DDR. Mein Vater auch. Ist halt schwierig, vor allem so zum Arbeit finden, wenn du dann halt diesen krassen Leerlauf hast. Dann ist so immer die Frage, was haben sie denn dort gemacht? Ich meine, ich hatte Glück, ich konnte meinen Abschluss nachholen. Da bin ich auch sehr dankbar an die Träger in Schule, die das durchzieht hinter Gittern, dass sie das machen. Ich schätze, wie die meisten nicht machen können, einen Abschluss oder so. Ist da halt einfach leere Zeile und was, und wenn du den meisten Leuten sagst, hier so, dann hast du natürlich gleich wieder so 50-50-Chance. Vielleicht für Leute, die zuhören, die sich in so einer Situation befinden, wenn man das gefragt wird in einem Bewerbungsgespräch, man muss das sagen, aber wenn man das nicht gefragt wird, man muss das auch nicht sagen.
Und Sunny, du bist jetzt noch im Knast, aber du hast ja auch Aussicht auf Lockerung und du warst ja auch schon mal im Knast und bist wieder rausgekommen. Wie ist das bei dir? Was sind so die Sachen auch, wovor du vielleicht auch am meisten Angst hast, so unter Angst zu leben, ist auch ein krasser Zustand.
Was Tim ja auch gerade schon gesagt hat, gerade im Arbeitsleben ist es halt total schwer, dann irgendwo wieder anzuknüpfen oder überhaupt reinzukommen, Weil klar, wenn man nicht gefragt wird, muss es man nicht sagen. Aber wenn der Chef dann irgendwann trotzdem dahinter kommt, macht es halt trotzdem halt kein gutes Bild. Viele Berufe heutzutage sind ja auch damit verbunden, dass sie zum Beispiel zumindest in den Branchen, wo ich bisher halt gearbeitet habe, wo auf jeden Fall ein Führungszeugnis verlangt wird. Und spätestens da kommt es dann zu tragen. Und es macht es auf jeden Fall total schwierig, überhaupt wieder dann eine Arbeit zu finden. Und das ist aber das, was ich auf jeden Fall möchte, weil ich habe immer gearbeitet und was anderes kommt für mich auch überhaupt nicht in Betracht. Als nächstes geht es ja dann schon mit der Wohnung weiter. Also gerade wenn ich jetzt hier in der Region bleiben würde, die Adresse, die jetzt aktuell hinten auf meinem Personalausweis draufsteht, die ist halt vielen hier in der Region auf jeden Fall im Begriff. Die wissen, dass die Straße halt zur JVA halt gehört. Was es dann auch nicht unbedingt einfacher macht, dann wieder eine Wohnung zu finden. Ich meine, es gibt zwar entsprechende Anlaufstellen, die einem da ein bisschen halt versuchen, irgendwo zu helfen, aber die sind meistens auch total über- und ausgelastet, dass man halt schon irgendwo selber zusehen muss, dass man halt da zu Fach kommt. Dann geht es beim Arbeitsamt ja gleich weiter. So, die Ausbildung, ja, die haben sie im Knast gemacht, was wollen sie denn jetzt machen? Und das hat doch gar keinen Wert. Und neue Menschen kennenlernen, habe ich halt auch so meine Erfahrungen gemacht. Ich habe es damals für mich behalten. Bin dann in eine missgünstige Situation gerutscht, dass ich halt dann auf dem Gericht war. Die haben mich damals auf dem Gericht halt verhaftet, zusammen mit meiner Tochter. Die haben sie mir halt weggenommen. Ich habe damals meine damalige Freundin angerufen, wo ich dachte, das wäre meine Freundin. Und sie hat durch diese ganze Aktion dann erst erfahren, dass ich schon mal in Haft war und jetzt halt in Haft komme und hat mir aufgrund dessen dann halt auch direkt die Freundschaft gekündigt, weil mit einem Knacki möchte sie doch nichts zu tun haben. Das sind halt große Ängste, die auf jeden Fall mit einer Rolle spielen und natürlich, klar, Lockerungen stehen jetzt demnächst bei mir an. Irgendwann wird es dann halt auch zur Entlassung kommen und natürlich habe ich schon Ängste und mache mir halt Sorgen, wie geht es dann weiter, ne, mit Wohnung, mit Job. Dann lernst du neue Leute vielleicht auf der Arbeit kennen. Ich meine, die fragen ja dann auch. Und ich bin jetzt 3,5 Jahre im Vollzug. Es kommen noch einige Monate obendrauf. Und ich habe da total Angst davor, denen dann halt die Wahrheit zu sagen. Ich möchte auch nicht wieder irgendwelche neuen Beziehungen, egal in welchem Bereich, jetzt wieder halt auf Lügen halt aufbauen, weil das bringt einem Leben auch nicht weiter. Also muss ich mich wohl oder übel den ganzen Ängsten dann halt auch stellen und gucken, was halt draus wird.
Vielen Dank auf jeden Fall für eure ganzen ehrlichen und offenen Erfahrungen, die ihr geteilt habt. Und ja, nochmal so zu dem Abgestraftsein, eh schon, weil man im Gefängnis war, fände ich es voll schön zum Abschluss vielleicht, dass jeder von euch mal so ein, zwei Sätze zu sagen, warum funktioniert Strafe nicht? Also was finden wir scheiße an Strafe und was wünschen wir uns stattdessen?
Was finde ich scheiße an Strafe und was würde ich mir wünschen? Also ich finde die Scheiße an Strafe ganz einfach, dass den Menschen damit überhaupt nicht geholfen ist, den Menschen selber, aber auch der Gesellschaft in keinster Weise. Es macht es einfach nur noch schlimmer, weil es bekämpft in dem Sinne einfach nur, in Anführungszeichen, wenn man es mit einer Krankheit vergleichen würde, die Symptome kurzweilig, aber nicht die Ursache. Es macht einfach alles halt im Nachgang nur noch schlimmer. Ne? Man hat dieses Stigma draufgesetzt, was einfach es total schwierig macht, im normalen Leben wieder Anschluss zu finden. Und was wünsche ich mir stattdessen? Ganz einfach halt auch eine Gesellschaft, die ständig halt die Augen verschließt, die einfach Menschen dabei hilft, halt die Ursachen zu bekämpfen und Hilfestellungen zu geben. Weil man wird nicht in Straftäter halt einfach so aus Jux und Dollerei. Und es muss andere Mittel und Wege geben, den Menschen zu helfen, das Leben wieder in den Griff, in die richtigen Bahnen zu lenken, ohne dass man auf Zeit weggeschlossen wird, in der Hoffnung, dass sich so alle Probleme klären, weil das werden sie nicht.
Tom, was stört dich an Strafe und was wünschst du dir stattdessen für einen Umgang?
Strafe ist keine logische Konsequenz. Aus jeder Straftat müsste die logische Konsequenz erfolgen. Hey, wir haben eine Gesellschaft, die hat Probleme und lass uns diese Probleme, lass uns da rangehen, lass uns da was verändern. Und wenn wir diese Probleme beheben, dann nehmen wir auch Menschen Anlässe, sich so und so zu verhalten. Was ich mir wünsche, ist, es gibt so ein cooles Zitat, das heißt, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Und wenn die Justiz, wenn dieser Staat und all seine Macht mit seinen Hightech-Waffen, wenn die wollen würden, dass es keine Kriminalität gibt, wenn die das wollen würden, warum sind die selber kriminell und verkaufen Waffen und so eine Sachen? Solange ein Mensch sieht, da geht jemand in ein anderes Land und raubt es aus mit seinen Rohstoffen, dann denkt sich der Mafia auf der Straße, ich gehe in den nächsten Stadtteil von dem anderen Mafia auf der Straße und macht es genauso. Die Gesellschaft ist ein Problem und genau das, was Sunny gesagt hat, das stimme ich zu. Es braucht einen gesellschaftlichen Wandel, damit du auch Kriminalität im Sinne von irgendwie, was kriminell gesehen wird, bekämpfen und beheben kannst. Also im Begriff dieser Strafe der Freiheitsentziehung ist ja auch das sogenannte Programm der Resozialisierung. Das Problem, was ich dabei sehe, ist einfach, ein Mensch, der aus einer Gesellschaft kommt, in der du dazu befähigt wirst, solche Sachen zu machen, die dazu führen, dass du an so einem Ort landest, ist es sinnig, diese Person da wieder rein zu sozialisieren, die da wieder einzugliedern? Weil diese Gesellschaft, in die ich resozialisiert wird, ist genau die Gesellschaft, in der gemordet, vergewaltigt, Krieg geführt, zu Umweltkatastrophen beigeführt wird durch massive Waldrodung oder Braunkohle, solche Sachen.
Um nochmal kurz zu spoilern, also der Text geht ja natürlich noch weiter und da ging es natürlich auch darum, dass wir das Gefängnis abschaffen müssen. Und da wurden auch verschiedene Vorschläge gemacht, wie beispielsweise ganz konkret alle Menschen zu entlassen aus den Gefängnissen, die nicht aufgrund von Gewalttaten da drin sitzen und die, die aufgrund von Gewalttaten da drin sitzen, in einem Prozess zu begleiten, wieder zurück in die Gesellschaft zu kommen und ihnen dabei zu helfen, ihr Verhalten zu ändern, anstatt genau sie einfach nur dafür zu bestrafen, dass sie dann in diese Negativspirale mit reinkommen, die das Gefängnis einfach mit sich bringt. Da war auch noch ein gutes Zitat im Text. Eine Gemeinschaft wird unendlich mehr durch das gewohnheitsmäßige Verhängen von Strafen verroht, als durch das gelegentliche Vorkommen von Verbrechen. Also auch, was hat welche Auswirkungen? Die Angst vor der Strafe, also die ja, befähigt uns halt nicht, uns zu entfalten, Sachen irgendwie zu verändern im Grunde, was du auch meintest, Sunny, also eben grundlegende Probleme zu verändern, reproduziert sich immer weiter, weil Herrschaft sich einfach auch reproduziert vor der Angst, die Herrschaft zu verlieren von den Herrschenden sozusagen. Das ist auf jeden Fall noch kein Ende des Themas. Das war jetzt einfach nur die Betrachtung von, was ist eigentlich Strafe und was bringt Strafe und was hat sie tatsächlich für Auswirkungen. Aber viel spannender ist es auch noch weiterzugehen. Nicht nur zu sagen, was wollen wir nicht, sondern was wollen wir? Inwiefern haben wir da schon praktische Vorstellungen oder inwiefern gibt es sogar auch schon ganz praktische Ansätze, wie zum Beispiel Community Accountability oder Gesellschaften, in denen es keine Gefängnisse gibt. Und darüber wollen wir uns in der nächsten Sendung weiter unterhalten und werden uns auch wieder Gäste einladen. Und ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit und alles, was ihr gesagt habt und fand es voll angenehm.
Ich finde es auf jeden Fall ein ganz, ganz arg spannendes Thema und ich finde es auch sehr wichtig, dass darauf auch mal aufmerksam gemacht wird, bis ins kleinste Detail, und freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Sendung, wo wir da nochmal in die Tiefe gehen des Ganzen.
Ich möchte mich herzlich bedanken bei den Organisatoren und das Team von Mauersegeln für das Zustandebringen dieser Sendung und der Vorläufersendungen. An Sunny, Grüße auf Piste, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörende, danke, dass ihr dabei wart, und vielleicht hört man sich bald wieder.